Ja, wir kommen zur heutigen Textlesung. Und der Text, Siegfried hat es mir gesagt, aus Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott.
Ja, wir feiern heute Erntedank, ein schöner Erntedanktisch. Überall bei den Gottesdiensten ist das heute zu sehen und das finde ich einfach toll. Und ich habe das mal überschrieben, das Thema vom Sinn des Dankens. Vom Sinn des Dankens. Macht Danken überhaupt Sinn? Und vielleicht habt ihr auch schon mal überlegt, passt überhaupt dieser Bibeltext, den Wolfgang vorgelesen hat, den ich ihm gegeben habe, zum Erntedank? Ja, im Wochenspruch, in der Losung stand heute dieser Vers, Psalm 145, Vers 15, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Das Erntedankfest wird am ersten Sonntag im Oktober gefeiert und die Gläubigen, die wollen damit zum Ausdruck bringen, die Dankbarkeit, die sie Gott gegenüber haben. Wir danken Gott für den Ertrag der Ernte mit dem Wissen, dass wir von ihm abhängig sind. Danken macht Sinn. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind Geschöpfe Gottes und haben die Schöpfung nicht in der Hand. Kein Mensch hat das in der Hand. Aber wir sind mitverantwortlich für die Schöpfung. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, nachdem er den geschaffen hatte, den Menschen Mann und Frau, sagt die Bibel, segnete er sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz und herrscht über die Vögel und so weiter und so weiter. Der Mensch hat also eine Aufgabe gekriegt in dieser Schöpfung, in dieser Welt von Gott und soll damit ordentlich umgehen. Aber dann sprach Gott auch weiter: Als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen auf der Erde, die Samen hervorbringen, dazu alle Bäume mit Früchten und Samen, die darin sind. Gott stellt uns also seine geschaffene Welt zur Verfügung und gibt uns eine Aufgabe, wie wir sollen säen und wir sollen ernten. Anders funktioniert das Leben nicht. Erntedank sagt uns, der Mensch sollte nicht so tun, als würde es Gott nicht geben. Als könnte er selbst darüber, über alles bestimmen. Gott hat ihn eingesetzt über diese Erde und der Mensch sollte in der Erwartung leben, dass Gott seine Arbeit segnet und ihm eine reiche Ernte schenkt. Deshalb dürfen wir den Zusammenhang zwischen Wohlergehen und Gottes Segen nicht übersehen. Das ist uns auch schon aufgefallen, in unserer westlichen Weltgesellschaft hat das Erntedankfest von der ursprünglichen Bedeutung viel verloren. Viele wissen gar nicht mehr, was das bedeutet. Und wenn man so Lebensmittel kauft bei Aldi, bei Lidl oder bei Edeka oder sonst wo, fragt sich der Mensch, ja gut, ich kaufe das mit meinem Geld, ich gehe dahin, kaufe das und mache meinen Warenkorb voll. Wofür soll ich dann da überhaupt danken? Ich habe es ja selber erworben. Oder wem soll ich dann überhaupt danken? Dem Aldi oder dem Lidl? Das macht ja keinen Sinn. Und die wenigsten kommen darauf, dass sie das alles Gott zu verdanken haben, dass wir alles Gott zu verdanken haben. Und wer das sieht, weiß, danken macht Sinn. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 6, Vers 7, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Also wir stehen immer wieder in der Aufgabe, dass wir säen und ernten. Wir können auch das Böse säen, wir können auch das Böse ernten. Also das macht Paulus deutlich. Und wenn wir über Erntedank nachdenken, dann sollten wir unsere innere Einstellung mit einbeziehen. Dann sollten wir überlegen, was wirklich Segen Gottes ist, auch für unser ganz persönliches Leben. In der Geschichte, auf die ich jetzt eingehen möchte, in Lukas Kapitel 12, beginnt Jesus diese so. Der Vers passte eigentlich da vom Abschnitt gar nicht da hinein, aber er gehört einfach dazu, finde ich. Da sagt er in Vers 15, Kapitel 12, 15, da sagt er, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Viele Menschen leben so, als würde ihr Leben von ihrem Besitz abhängen. Aber hier wird uns etwas anderes gesagt. Und da muss man sich die Frage stellen, von was hängt denn unser Leben überhaupt ab? Wovon hängt es überhaupt ab? Jesus erzählt das Gleichnis von einem Grundbesitzer, der bereits wohlhabend war. Also er hatte schon viel. Und seine Felder brachten eine besonders gute Ernte in diesem Jahr. Und dann hat er sich natürlich überlegt, was mache ich damit? Er sieht auf einmal, ihm fiel das Glück regelrecht in den Schoß. Wie es viele Leute heute auch erfahren, die nicht unbedingt viel dafür tun, aber trotzdem haben sie Glück. Und darüber war er selbst verwundert, über diesen Erntesegen, der nicht mehr in seine Scheunen hineinpasste. Ja, ich hatte auch einen Erntesegen gehabt am Freitag. Kam ein großer LKW von CSV und ich habe 21.400 und noch was Kalender bekommen. Ich musste vorher meine Garage leerräumen, buchstäblich leerräumen. Und diese 14 Paletten, die haben wir dann gerade so hineingekriegt. Das ist Erntesegen. Ja, und Gott beschenkt uns auch mit solchen Dingen, dass wir das Evangelium den Menschen bringen können. Und hier ist ein Mensch, sag ich mal, der in einer ähnlichen Situation ist. Er hat also unwahrscheinlich viel und er sagt, das passt nicht in meine Garage hinein, das passt nicht in meine Scheunen rein. Ich kann da auch nichts mehr leerräumen, das ist einfach so. Und dann heißt es, nun dachte er bei sich selbst. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Ne? So jemand, der, was weiß ich, in Rente geht und auf einmal seine Rente jeden Monat kriegt, muss nicht mehr, aber genieße das Leben. Ne? Aber man muss jetzt mal überlegen hier, man muss wirklich überlegen. Der Landwirt ist klug und weitblickend. Klug und weitblickend. Er sichert sich ab, und er denkt an die Zukunft. Und er wäre ein Narr, wenn er das nicht machen würde. Er kann sich ja nicht gegen die Realität sträuben. Und ich habe mir gedacht, wir müssen auch für uns, für unsere Familien sorgen. Das Leben hat seinen Preis. Wir haben jetzt den Monat, wo die Rechnungen für die Gebäudeversicherung, für die Hausratversicherung, für die Privathaftpflichtversicherung und demnächst für die Kfz-Versicherung ins Haus flattern. Die müssen wir bezahlen. Miete, Nebenkosten, Gesundheit, der Urlaub. Und wir sorgen fürs Alter, für die Rente. Und es ist ja auch ein Erntesegen, wenn wir im Alter einigermaßen eine gute Rente bekommen. Das ist ja auch etwas, wo man für dankbar sein kann. Es gibt viele Länder, da gibt es dieses Prinzip gar nicht, dass man im Alter versorgt wird. Da wird man oder muss man von den Familien versorgt werden. Aber bei alledem, was wir so haben, habe ich mir gedacht, was wäre unser Leben ohne Gott? Was wäre unser Leben ohne Gott in all dem, was wir haben und besitzen? Ohne Jesus. Was wäre das? Und da habe ich mir drei Punkte überlegt, worauf es eigentlich im Leben ankommt. Einmal, mein Dank, der gehört Gott. Mein Dank gehört Gott. Dein Dank gehört Gott. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann, was du angesammelt hast? Und man muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, die Leute unserer Zeit machen sich ja auch schon Gedanken, wem gehört dann irgendwann mal das, was ich habe, was ich vielleicht zu vererben habe. Oder ich habe bei uns den Landkern, wo wir im katholischen Kindergarten unseren Bibelkreis haben, da hat jemand einen Wohnwagen und hat dann hinten drauf geschrieben, so ein schönes großes Plakat, mache Urlaub vor dem Sterben, sonst machen es die Erben. Ja, und er hat schon gewusst, ich will noch ein bisschen was vom Leben haben, wo das denn sonst hingeht. Und jetzt müssen wir uns hier einmal überlegen, was dieser kluge und weitblickende Grundbesitzer verkehrt gemacht hat in seiner Planung. Dass Gott sein Leben von ihm fordert. Obwohl er jetzt so einen großen Segen hat. Mensch, das hätte doch anders ausgehen können. Und dass Gott so in seine Leben, in seine Pläne eingreift und ihm das nicht zulässt, dass er das so macht, wie er sich das vorgestellt hat. Vergessen wir nicht, sein Ertrag war ein Geschenk Gottes. Allein Gott schenkt das Gedeihen. In Matthäus 5, Vers 45, da lesen wir, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Selbst die Menschen, die in dieser Welt mit Gott nichts am Hut haben, profitieren von dem Segen Gottes. Wenn Gott nicht für die Ernte den Regen und die Sonne gibt, dann gibt es nichts. Dann wird man nichts ernten. Und wie nun reagiert der Landwirt auf das Geschenk Gottes? Hier sehen wir, er überlegt bei sich selbst. Er denkt nur an sich. Er plant nur für seine eigene Zukunft, dass es ihm gut geht. Und alles, was diesen reichen Menschen interessiert, ist, wie er seine Früchte einlagern, ja zusammenhalten kann, für sich zusammenhalten kann. Und die Bibel macht ja deutlich, Gott ist ja nicht gegen Reichtum, gegen volle Scheunen. Wenn ich auf dem Kongress christlicher Führungskräfte war, da treffe ich dann 3.500 oder mehr Menschen an, die Unternehmer sind, die investieren, die bis zu 30.000 Mitarbeiter haben und für die auch sorgen müssen, für die arbeiten alles und auch, dass die ihr Gehalt kriegen, ihren Lohn kriegen. Und die auch sagen, wenn wir keine Rücklagen haben für unser Unternehmen und eine Krise kommt, dann können wir ja das Unternehmen nicht weiterführen. Wir müssen also auch ein Stück sorgen. Wir müssen die Scheunen auch ein Stück füllen, damit man in schwierigen Zeiten auch zurechtkommt. Und ich denke, Gott ist nicht dagegen, gegen die Scheunen. Und dazu habe ich auch einen Beweis gefunden im Alten Testament, worauf es ankommt, in Sprüche 3, Vers 9. Da heißt es nämlich: Ehre den Herrn mit deinem Gut. Und wenn man mal genau hinschaut ins Alte Testament, da gab es eine ganze Reihe Leute, die waren richtig reich. Der Abraham war auch reich. Und Gott hat ihnen diesen Reichtum geschenkt. Aber Gott sagt ihnen: Ehre den Herrn mit deinem Gut, was ich dir gegeben habe. Man hat es sogar so gemacht, dass wenn man geerntet hat, bei der Naomi sehen wir das zum Beispiel, wo dann gesagt wurde, die sollen was liegen lassen auf dem Feld, damit die armen Menschen kommen können und sich was abends aufsammeln. Man hat also auch an die Armen gedacht. Gott denkt auch an die armen Menschen. Aber ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Und ich glaube, wir haben das alle schon erlebt oder vielleicht die meisten von uns erlebt, dass wenn wir Gott etwas abgegeben haben, dann sind wir nicht zu kurz gekommen. Ich kenne das von einem Unternehmer, als im Ahrtal die Flut damals war. Und die haben so eine Näherei, die machen so Kissen, alle möglichen Kissen, für medizinische Kissen und so weiter und vieles mehr. Und da hat Gott ihnen irgendwie klar gemacht, sie sollten 10% von dem, was sie einnehmen, ins Ahrtal spenden. Und erstmal sah es so aus, in dieser Krise, in dieser Zeit, dass das gar nicht so gut lief mit dem Unternehmen. Und dann haben die das trotzdem gemacht und Gott hat ihnen überreicht. Die haben einen Gewinn gemacht in diesem Jahr, wie sie es nicht hätten vorstellen können. Ja. Und hier heißt es auch: So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Es gibt auch diesen Vers in der Bibel: Wer gibt, dem wird gegeben. Und Gott ist der Höchste. Man muss auch vorstellen, Gott ist der Höchste, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott gehört das alles. Meines Silber und Gold. Und eigentlich können wir Gott gar nichts geben. Ne? Eigentlich gehört Gott sowieso alles. Aber wir tun es aus Dankbarkeit, weil wir ihn, den Herrn aller Herren, dadurch ehren. Weil Danken wirklich sinnvoll ist. Manfred Siebald singt das ja in einem Lied über das Gut der Menschen, über das Gut der Menschen, was wir so fest in Händen halten. Das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten, aber wir geben es zurück an ihn. Muss man sich mal vorstellen. Aber dann singt Manfred Siebald weiter in dem Refrain: Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir es mit Gottes Augen sehen. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Das ist das Prinzip Gottes, dass wir sehen, wie er es eigentlich für unser Leben meint. Und wenn wir so an Erntedank sehen, eine kleine Auswahl von diesen unwahrscheinlich vielen Früchten, die wir jedes Jahr immer wieder kriegen, mit Gottes Augen sehen. Niemand darf den Fehler machen, sein Leben nur aus seiner eigenen Perspektive zu sehen. Das ist nicht in Ordnung. Erntedank erinnert, was Gott alles tut und ermöglicht in meinem und in deinem Leben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie viel Gutes tut er uns? Immer wieder sehen wir auf das, was Gott in unserem Leben tut. Und die Frage ist: Wie kann ich Gott dienen mit dem, was er mir anvertraut hat? Jeder hat andere Gaben. Jeder hat andere Möglichkeiten, jeder steht woanders. Aber was will Gott denn von mir? Was will er von dir persönlich? Das ist ja die Frage. Gott hat ja keine Schablone, sondern er möchte einfach individuell auf uns eingehen. Und dabei sollte auch nicht nur an den materiellen Bereich wir denken, sondern auch an den geistlichen Bereich. Mir fiel dazu auch eine besondere Frucht ein, die wir in der Bibel haben, die Frucht des Geistes. Habe ich früher mal auf der Bibelschule auswendig gelernt, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, und Gott hat allen, die an ihn glauben, den Geist Gottes gegeben, die Frucht des Geistes ist in uns drin. Bei jedem so oder so ausgeprägt, aber die Frucht des Geistes beginnt mit der Liebe. Die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht des Geistes. Das ist eine Frucht, die wir als Christen bringen können. Wie gesagt, bei einem ist vielleicht die Liebe stärker ausgeprägt, ja, bei anderem die Geduld, die Freude. Aber Gott will durch diese Frucht, durch seinen Geist durch uns wirken. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Der reiche Grundbesitzer sollte nicht nur an sich und seine eigene Leistung denken, er sollte Gott für seine reiche Ernte danken. Und schade, es ist schade, er wollte sich sein Leben selbst garantieren und Gott spielte in seinem Leben keine Rolle. Das ist schade. Und an diesem Beispiel können wir lernen, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Wir sollten dankbar sein, dass Gott uns in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit mit wirklich so vielen Dingen jeden Tag beschenkt. Mit so vielen Dingen jeden Tag. Und dann muss man auch sehen, dass es uns alles irgendwie nur von Gott geliehen. Mal ehrlich, haben wir nicht auch riesige Vorräte? Ich habe vor einigen Wochen, vor 2 Wochen war es, glaube ich, habe ich unsere Gefriertruhe aufgetaut, weil da ein ganzer Eimer Eis drin war, habe ich nachher festgestellt. Und wenn man dann sieht, was man alles so hat, das sind ganz viele Sachen und man kriegt mal Appetit, dann holt man einfach, geht mal in die Truhe und holt das raus. Ja, oder manch einer von euch hat einen Garten und was man alles im Garten an Obst ernten kann, ja, das sind so, manche haben die Gabe, das dann auch einzukochen, ne, und aufzubewahren für den Winter oder für andere Zeiten. Oder wenn man auf sein Konto guckt, das Gehalt oder die Rente oder was weiß ich draufkommt und die Rücklagen, die man hat, das Sparbuch und dieses und jenes, sind wir nicht auch beschenkt mit riesigen Vorräten? Und dann haben wir wirklich Grund genug, Gott zu danken. Also, mein Dank gehört Gott. Ein zweiter Punkt, mein Opfer gehört Gott oder gebührt Gott. Die Israeliten, die hatten Gott, denen hatte Gott befohlen, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Gott hat sein Volk an sich gebunden. Er hat gesagt, ich will nicht, dass ihr auf die Idee kommt und ihr unabhängig von mir lebt. Oder vielleicht sogar anderen Göttern dient. Nein, ich gebe euch eine Orientierung, auch auf dem Gebiet. Und das Beste soll in das Haus Gottes kommen. Der reiche Grundbesitzer gibt Gott nichts ab. Er hat alles nur für sich verplant. Segen der Ernte schreibt er sich zu. Und wie das viele Menschen heutzutage auch machen, ich mache es ja, es ist ja meine Kraft, ich habe ja dafür gearbeitet. Aber was ist, wenn Gott uns die Kraft nicht mehr gibt oder die Gesundheit nicht mehr gibt? Gott gibt uns das doch auch, das muss man ja mal sehen. Und der Reiche wusste, dass er in Israel, dass es da üblich war, ja sogar von Gott befohlen war, von der Ernte abzugeben. 10% sollten sie Gott geben, 10% für den Dienst Gottes. Und 90% durften sie für sich behalten. Stell dir vor, Gott hätte es umgekehrt gesagt. Nein, Gott sagt, gib mir 10% von dem, was du hast. Was soll ich tun? Er hätte es wissen müssen. Gott erwartet die Erstlinge das Beste unseres Ertrages. Gott will nicht, dass wir zuerst nur an unsere eigenen Wünsche und Erfüllungen denken und dass wir ihm den Rest geben. Den Rest, das, was abfällt. Das gibt man Gott dann zum Schluss. Sondern Gott hat das so eingeplant, damals im Alten Testament, dass wenn sie die 100% haben, dann sagt er 10% das Beste und die 10% gebt mir. Und bei den Israeliten war es ein Gebot und bei uns wünscht sich Gott die Freiwilligkeit. Im 2. Korintherbrief erwähnt Paulus das, Kapitel 9, Vers 7. Man hat sich ja auch schon damals Gedanken gemacht über das Geben. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt Luther. Ich denke, so stehen wir immer wieder vor der Frage, was soll ich tun? Wo kann ich etwas tun? Oder was will Gott von mir? Was will er von mir? Und schauen wir auf unsere Ernte, bringen wir Gott unseren Erntedank, bringen wir ihm unser Bestes. Und das sage ich auch den Leuten, wenn ich ihnen einen Kalender gebe. Das ist wirklich das Beste, was ich ihnen hier auf dem Markt geben kann. Und wenn wir den Gefangenen im Wittlich im Gefängnis die Kalender geben, morgen kriegen die Pfarrer fast 800 Kalender, die ich abliefere, die dann verteilt werden an die Insassen, wenn sie in ihrer Zelle sitzen, haben sie alles Mögliche, aber sie haben die gute Saat und einen Terminplaner, in dem sie eintragen können, wann sie entlassen werden. Ist ja auch gut. Und wenn der nicht reicht, dann gibt es nächstes Jahr 9. Je nach Länge. Ja. Also, und ein letztes, damit möchte ich dann gleich schließen, meine Zeit kommt von Gott. Auch meine Zeit kommt von Gott. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Steht hier. Der reiche Grundbesitzer in der Geschichte denkt an die Ernte, aber nicht an das Erntedank. Der hat, glaube ich, nie Erntedankfest gefeiert. Der hat gefeiert, aber nicht Erntedank. Und er verhält sich so, als hätte er seine Lebenszeit in seiner Hand. Er redet nicht mit Gott, er redet mit sich selber und er trifft Überlegungen ohne Gott. Ohne Gott. Und ich denke, ein schwerer Fehler ist seine Selbstsicherheit. Ich habe vorgesorgt für viele Jahre. Ich habe vorgesorgt. Er ist geradezu tragisch, wie er seine Seele mit dem materiellen Segen beruhigt und ihr auf diese Weise alles Gute tun will. Ne? Man kann auch seinen Gott ausklammern, indem man das alles beruhigt und was ich so alles tue und man dreht sich dann immer um seine eigenen Dinge im Leben und wenn man sich mal überlegt, mit was beruhigen die Menschen heutzutage ihre Seele, um nicht glauben zu müssen. Das ist schon tragisch. Ich hatte das ja vor, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, da war ich mit meiner Frau unterwegs in der Klinik und dann ich hatte noch ein paar Flyer, da dachte ich, jetzt hast du Zeit, habe ich die noch verteilt. Und dann sagte mir eine Frau, die kam da mit ihren Hunden, hat die zu mir gesagt, hier wird keine Werbung im Haus verteilt, hier wird keine Werbung verteilt. Ne? Ich sagte, das ist keine Werbung, das ist was Christliches. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Und so wird man damit konfrontiert. Und ich denke, er weiß hier, der reiche Besitzer weiß hier somit, dass er eine Seele hat. Denn er möchte ja seine Seele beruhigen. Die Menschen wissen, dass sie eigentlich ein Geschöpf Gottes sind, aber sie versuchen das irgendwie alles wegzuverdrängen mit irgendetwas. mit Konsum, mit Medien, mit Spaß, mit Blöd und Unsinn und was man da heutzutage alles macht. Und wenn man sich das Fernsehen anschaut, mit was kann man sich da wirklich mit einem Unfug manchmal beriesen lassen? Und das rund um die Uhr. Und er stellt sich schon die Frage hier, dieser Reiche, warum lässt das, ja, was mache ich damit, ne, was Gott mir so gegeben hat, die Frage stellt er sich nicht, sondern was ich habe, ne, das will ich irgendwie, da versucht er irgendwie eine Antwort zu kriegen. Und dann stellt man sich schon die Frage, warum die Menschen sich nicht die Frage nach Gott stellen. Warum lässt er seine Seele nicht Ruhe finden in Gott? Jesus hat mal gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Mensch, Gott will ihm das ja nicht wegnehmen. Und die Menschen denken manchmal, wenn ich zu Gott komme, dann nimmt er mir alles weg. Das will Gott ja nicht, sondern Gott tut ja das, der den Menschen eigentlich in seine Beziehung hineinbringen will, damit er noch verantwortlicher mit dem umgehen kann, was er hat. Und er glaubt hier über sein Leben und seine Lebenszeit selber bestimmen zu können, als sei er der Herr über seine nächsten vielen Jahre. Und Gott plant dann sein Leben nicht ein. Ruhe dich aus, ruhe dich aus. Keine Sekunde kann jemand sich selbst am Leben erhalten. Keine Sekunde. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn der Augenblick gekommen ist, dann ist er gekommen. Ich weiß, vor ein paar Wochen hatte ich noch Kontakt zu einem ehemaligen Insassen, der in Mainz wohnt, und ich hatte ihn auch eine Zeit lang betreut, aber wir hatten über WhatsApp immer wieder Kontakt gehabt, und ich hatte ihm morgens noch eine Nachricht geschrieben um 20 vor 7 an dem Sonntag. Und dann kriege ich am Dienstag einen Anruf von einem Amt, und die sagen, ja, kennen Sie den und so weiter. Na ja, gut, dann habe ich alles erzählt, und dann sagten sie, ja, der ist am Sonntagnachmittag um 13 Uhr gestorben, ist zu Hause umgefallen und war tot. Keiner kann über sein Leben bestimmen, und ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht, niemand weiß es. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann müssen wir gehen. Aber wichtig zu wissen, dass wir dann in Gottes Hand sind, dass wir gerettet sind, dass wir ewiges Leben haben. Hier, wo dieser Mann nicht mitrechnet, in derselben Nacht änderte sich eben alles. Er wird dann sterben. Er wird dann sterben. Nichts wird er mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und Gott fordert dann seine Seele von ihm. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Jesus hat gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Ja, das ist schon eine gewaltige Aussage. Was könnte man geben, dass man seine Seele auslöse? Wenn nur sein Leben auf das Irdische setzt, dem wird alles zum Verlust. Dem wird alles zum Verlust. Allein der Glaube an Jesus rettet unsere unsterbliche Seele. Und wer an Jesus glaubt, kommt nicht ins Gericht. Der hat ewiges Leben, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und es gibt viele Aussagen, die Jesus bringt, um deutlich zu machen, dann hast du auf das Richtige gesetzt. Womit füllt der Grundbesitzer seine Seele? Das Denken an das Materielle. Und damit wurde er zu einem warnenden Beispiel. Wie Jesus sagte, seht zu, hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon. Vor kurzem habe ich das mal im Fernsehen gehört. Der Reiche, da sagte auch jemand, der Reiche kann ja auch nur essen und trinken. Ne? Und irgendein Bekannter, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, und wenn er zwei Autos hat oder drei Autos, naja, kann er immer nur mit einem fahren, und hat so ein paar Sachen aufgezählt. Und das war jemand, das war ein Unternehmer, der auch wohlhabend, auch Millionär ist, ne? Aber der so seine Einstellung zum Leben gesagt hat. Und so ist das. Der Mann macht eben einen dreifachen Fehler. Erstens, er täuscht seine eigene Seele, indem er sich auf das Irdische und Materielle beschränkt. Nochmal, Gott will uns nicht das Irdische und Materielle wegnehmen, Aber wenn man sich darauf beschränkt, dann fehlt uns das Eigentliche, derjenige, der unsere Seele rettet vor dem Verderben. Und das zweitens, er dachte auch nicht an andere, denen er vielleicht Almosen hätte geben können, helfen können und so weiter. Alles drehte sich nur um das eigene Ich. Ich muss gucken, wie ich das alles so für mich behalte. Und drittens, ihm fehlte der Gedanke an Gott. Bei ihm finden wir weder Dank noch Verantwortung in die Richtung, dass er sich Gott gegenüber verantwortlich sieht, sondern er sieht eben nur sein Leben. Und dabei hat er sein ganzes Leben Gott zu verdanken. Sein ganzes Leben hat er Gott zu verdanken. Und dazu fügt Jesus dann hinzu, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Nicht reich bei Gott. Ich denke, worauf kommt es an? Es kommt in unserem Leben darauf an, nicht, dass wir auf alles verzichten, nichts besitzen dürfen oder uns nichts gönnen können, dass wir nicht mehr mit dem vollen Tank fahren, weil wir denken, das darfst du nicht, oder da kann man auch zum Stillstand kommen, habe ich auch schon mal erlebt. Und mein Schwiegervater hatte früher immer, weil ich so immer auf dem letzten Tropfen fuhr, hat er mir zu mir gesagt, vergiss nicht zu tanken. Ja, vergiss nicht zu tanken. Und als ich dann mal seinen BMW ausgeliehen hatte und mit einem halben Tank noch zurückkam, da hat er sich gewundert, dass ich da nicht habe tanken müssen. Naja, er hat dann getankt und bezahlt. Ja, und ich denke, was entscheidend ist, Gott will, dass er im Mittelpunkt unseres Lebens steht, im Mittelpunkt unseres, das, was wir haben, unseres Besitzes, dass wir ihn da reinlassen oder in unseren Beziehungen, in unseren Plänen, in dem Zustand, in dem wir uns befinden, ist ja manchmal auch nicht so einfach im Leben. Manchmal geht man ja auch schwere Wege. Auch schwere Wege sind Gottes Wege, sagt man. Aber wenn man da drin steht, dann ist das eben schwer. Die Not in unserer Freizeit, in unseren Lebenssituationen und auch in unserem Lebensende. Ja, also da will Gott auch sein. Er will uns bis zum Schluss tragen, bei uns sein, und wir sollen das auch bewusst so leben. Und der wahre Reichtum liegt ja in Jesus Christus, und er bedeutet für mich auch, die größte Schuld, die ich vor Gott habe, die habe ich los. Er ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat alles damals vor über 2000 Jahren ans Kreuz getragen, und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und die Bibel sagt, dieser Schuldschein ist zerrissen. Der existiert nicht mehr. Ich muss nicht für meine eigene Schuld mehr gerade stehen, weil Jesus alles getan hat. Und das ist, glaube ich, Reichtum, wenn man seine Schulden los wird. Das ist auch Reichtum, wenn man ewiges Leben hat bei Gott. Wenn ich mich jetzt nicht darum kümmern muss, eine Wohnung im Himmel zu bekommen. Was mühen sich die Menschen doch ab in den Städten, wo es so Wohnungsknappheit ist, bewerben sie sich dafür eine Wohnung und dann stehen da 30, 40 Leute und gucken sich das an und man kann sich aussuchen, wen man haben will. Und der Rest kommt nicht, kriegt nichts. Und bei Jesus ist das anders. Jeder, der sich bei ihm beworben hat, der an ihn glaubt, der hat eine Wohnung. Ich habe euch eine Wohnung bereitet, hat er gesagt. Was ist das für ein Segen, Kind Gottes zu sein? Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir haben das Recht, wir sind Kinder Gottes, wir glauben an Jesus. Was für ein Segen ist das, dass ich Kind Gottes bin? Und für alles, was wir in und für Jesus investieren, das kommt auch noch dazu, erwartet uns im Himmel eine große Belohnung. Das wird eine große Ernte sein. Das, was wir rechnen nichts und sagen, ja gut, ich tue es, damit ich im Himmel eine Belohnung kriege, so denken wir ja nicht. Aber die Bibel macht deutlich, der Herr wird uns belohnen, schon hier auf Erden und dann in der Ewigkeit. Erntedank gibt uns die Gelegenheit, über Saat und Ernte, über Ursache und Wirkung nachzudenken. Und ich habe Gott mein Leben zu verdanken. Und nicht ich selbst, sondern Gott, ihm habe ich mein Leben zu verdanken. Und daran sollten wir uns im alltäglichen Leben erinnern und bewusst Gott einfach mal immer wieder Danke sagen, auch in den Kleinigkeiten des Lebens und ihm die Ehre geben. Ja, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern. Du darfst ihm, so wie du bist, nahen. Amen.